Willkommen zu einer neuen Folge des Sockencasts. Wir sind bei Folge 38 angelangt und ja, ihr habt recht. Es ist sehr lange her. Ja, ihr habt recht. Wieso dauert das so lange? Es liegt daran, dass es jetzt die dritte Aufnahme von dieser Folge ist, die ich mache. Ja, ich habe die zweimal alleine aufgenommen und gedacht, Alter, das ist nicht geil. Das geht so nicht. Also hole ich mir jetzt einfach Hilfe. Und ich habe mir gedacht, jemand sehr Kompetentes kann mir da helfen. Und da habe ich mir einfach den lieben Schuhsammer eingeladen. Aber hey, wer ist eigentlich Schuhsammer? Ihr habt den schon gehört, aber nicht gesehen. Wir haben nämlich eine Runde Digimon gespielt. Letzte Woche kam das Video. Also wenn ihr jetzt hört, ich glaube, ich strahle die Folge am Freitag aus. Dann ist es sogar genau eine Woche her. Also am Freitag vor einer Woche. Genau, da habe ich mit Schuhsammer ein Spiel aufgenommen. Also eigentlich eine Woche davor. Aber ja, ich habe es dann ausgestrahlt. Letzte Woche. Und da konntet ihr den Boy schon hören. Und da, ich weiß gar nicht, habe ich gewonnen? Ich glaube schon. Ich glaube, das war dein neues Deck, was du ausprobiert hast. Und genau darum geht's heute. Um Deckbau. Das ist das Thema heute. Aber jetzt habe ich schon so viel gelabert. Schuhsammer, wie soll ich dich nennen? Ist dir lieber Schuh oder Sven? Was ist dir lieber?
Schuhsammer, Sven, mir alles recht, was auch immer dir bequemer ist. Ich bin alles gewohnt.
Okay, aber nun gut, wieso bist du hier, Sven? Warum habe ich dich eingeladen? Warum bist du hier? Und wer bist du überhaupt?
Das frage ich mich auch. Du hast mich so als kompetent angekündigt, aber wenn ich mir so meine Winrates angucke, dann bezweifle ich das meistens. ja, du hast mich hier eingeladen, um ein bisschen über Digimon-Deckbau zu reden. Ich habe eine Menge Decks. Die meisten davon sind sehr fragwürdig, aber so ein bisschen von Deckbau verstehe ich auch. Vielleicht finden wir uns da zusammen ein bisschen zurecht nochmal da drin.
Sehr gut. Ich werde nicht nur über Digimon reden, sondern generell über Deckbau, weil das ist ja eigentlich TCG-übergreifend. Bloß gibt es halt bei Digimon natürlich ein paar spezielle Einzelheiten, die ein bisschen entscheidungsfindend sind, wie zum Beispiel dein Lieblings-Digimon, deine Lieblings-Evolution-Line und so weiter. Was Digimon-spezifisch ist natürlich, aber auch theoretisch Pokémon, weil Pokémon gibt es ja auch Evolution-Lines, die man folgen kann. Und genau, das Thema heute, Deckbuilding. Ich habe gedacht, das ist eine coole Idee, mal drüber zu reden und zu quatschen und zu erzählen, wie ich mein Deck baue, weil ich habe ja, es gibt ja verschiedene Arten, ja, und was immer verpönt ist, ist ja das böse Wort, Netdecking, was eigentlich sowas von common heutzutage ist. Also wenn ich überlege, wenn ich damals angefangen habe und es hieß, ja, ich habe genetdeckt oder so, oder der hat das Deck halt aus dem Internet. Alter, da warst du sowas von weit unterm Tisch, weil du nicht selber überlegt hast, es ist deine Idee, es ist dein Deck. Nein, du hast das Deck von irgendjemand anders einfach gespielt. Aber Netdecking ist nicht einfach gleich Netdecking, weil ich mach das, eins vorweg. Wer Netdecking betreiben meistens die Leute, die kompetitiv spielen. Weil ohne Netdecking kannst du nicht kompetitiv spielen, außer du bist schon Profi, weil du ja gar nicht weißt oder teilweise nicht so in der Meta-Welt drin ist, um alles zu wissen, jede Karte zu wissen, jede Kombination zu wissen. Und deswegen betreibt man hauptsächlich Netdecking, wenn man kompetitiv in Turnieren und so weiter spielt, weil wenn du Turnier spielen willst, brauchst du einfach das stärkste Deck. Und das, was zurzeit am stärksten ist, sonst siehst du keinen Stich. So ist es halt. Die Welt ist eben so. Und deswegen gibt es Leute, ich habe sie auch immer am Anfang verpönt, weil ich gesagt habe, Alter, der spielt eh nicht das, was er sich selber ausgedacht hat, sondern er spielt einfach das, was am besten ist. Und wie lame ist das denn? Er spielt einfach irgendwas Fertiges. Aber Netdecking ist nicht gleich Netdecking. Und das werdet ihr im Laufe dieses Podcasts noch mitbekommen. Aber das schon mal vorweg. Netdecking ist nicht schlimm. Es gehört jetzt schon lange dazu. Und ohne Netdecking passiert so vieles nicht. Und deswegen fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr das tut. Nein, es gibt einen Grund. Es gibt mehrere Gründe, warum man das tut. Aber viel dazu. Jetzt interessiert es mich, Sven. Ich habe viel gelabert. Wie baust du dein Deck? Oder was ist, oder wie fängst du sowas an?
Puh. Es gibt für mich zwei Arten, wie ich anfange. Entweder finde ich irgendeine Karte, wo ich sage, der Effekt hört sich lustig an, also baue mir einfach mein ganzes Deck um diese Karte herum. Oder mein YouTube-Algorithmus ist mittlerweile so darauf abgestimmt, dass ich immer diese 50 Views Digimon-Videos kriege mit irgendwelchen komischen Decks, von denen noch nie jemand gehört hat. Ich denke mir, das hört
Okay.
sich doch geil an eigentlich. Machen wir das mal.
Diese
Das sind so
50
die zwei Arten.
View-Videos. Okay, krass, krass.
Ja.
Okay. Und
Ich
wie
weiß nicht,
gehst
wie ich es hinkriege, aber ich kriege immer diese Videos recommended.
du? Hey, das System gibt dir einfach das vor, was für dich spannend ist, anscheinend.
Ja, echt gut.
Ja. Aber wie gehst du denn an die Sache ran? Also du, sagen wir mal, du siehst eine Karte, die sagt hier irgendwas Cooles, witziger Effekt. Wie baust du dann, was ist dann dein nächster Schritt?
So theoretisch, wenn ich jetzt auf Digimon bezogen natürlich jetzt anfange, ne, ist es ja ein bisschen einfacher, finde ich. Weil du hast ja deine Lines, in denen du in der Regel auch immer reingehst. Das sind ja Ausnahmefälle, wo du jetzt nicht die ganze Evolution Line praktisch einmal durchgehst.
Ja.
Und wenn ich halt irgendeinen davon finde, gucke ich mir dann einfach mal an, was ist da so in der Evolution Line drin? Und ich benutze hier diesen Online-Digidev-Deckbuilder. Ich weiß nicht, du kennst ja bestimmt auch den, ne?
Nein, aber danke für die
Nein?
Info.
Ah, ist hier digimoncard.dev. Die haben da einfach alle Karten einmal drin. Da kannst du dir Decks zusammenbauen, wie du lustig bist.
Oh, cool.
Dann gehe ich da einmal rein und dann filtere ich da erstmal schön alles Grüne durch, was irgendwie so Keywords hat oder sich so anhört oder woran ich mich irgendwie mal erinnert habe. Und
Okay.
dann kommen erstmal alle in den Deckbilder rein. Dann habe ich ein Deck mit irgendwie 300 Karten. Und dann wird aussortiert, was ist wichtig, was ist nicht wichtig und was davon wird nie vorkommen in einem Spiel.
Okay.
Und dann kriegt man hoffentlich ein funktionierendes Deck am Ende raus.
Hoffentlich.
Hoffentlich. Du hast
Okay.
gesehen, bei manchen kleinen Decks passiert das nicht am Ende.
Ja. Durfte ich schon am Leib erfahren, aber ich durfte auch schon das Gegenteil erfahren, wenn alles funktioniert. Die Videos kommen noch, die Videos kommen noch, die sind alle in Produktion. Also wir haben, ich glaube, an dem Abend, das war ja ein Livestream, ich glaube, wir haben wie viel, ich glaube, 5 oder 6 Stunden gespielt. Das war schon richtig
Ja.
lang, es war richtig lang, also, aber
Wir haben
richtig
6 Stunden, meine ich, gespielt und ich glaube, wir hatten zehn verschiedene Decks von mir fast durch.
Ja, es war schon cool. Hat schon Spaß gemacht. Und es ist auch toll, diese Vielfalt zu sehen. Und ich merke halt, du bist so ein bisschen wie ich. Weil ich habe auch zigtausend Decks irgendwie. Ich fange immer mit einem an und dann baue ich das aus. So. Also, wenn ich mit einem Kartenspiel anfange, weil ich habe ja in letzter Zeit ein bisschen viel neu angefangen, weil ich ja hauptsächlich mit Yu-Gi-Oh! Aufgehört habe. Und dann meistens fange ich mit einem an und baue an dem erstmal rum, bis ich dann irgendwas finde, was ich cool finde. Und dann, genau. Wir haben jetzt gesehen oder gehört, wie du so ein bisschen an die Sache rangehst. Jetzt erkläre ich mal meine Sicht der Dinge, weil ich gehe an die Sache in vielerlei Hinsicht dran. Wenn ich ein Deck bauen will, also ich gehe jetzt mal, ich springe jetzt ein bisschen von Kartenspiel zu Kartenspiel. Wenn wir von Digimon reden, dann sage ich, okay, hey, boom, ich mag die Evolution Line, ich finde die geil. Wie zum Beispiel hier mein Lieblingsboy, Tentomon, Evolution Line, super cool. Ist jetzt nicht die stärkste Spielmechanik, sind wir ehrlich. Ist einfach so. Aber da gab es dann Twists mit Kuwagamon, was man machen kann, und Ex-Antibody und boom. Trotzdem passt Tentomon und Herkules Capoterimon und so wieder mit rein, wo ich auch wieder spielen kann, weil eine Zeit lang war einfach überhaupt nicht spielbar, weil du überhaupt keinen Stich gesehen hast. Aber dann habe ich halt sowas. Also ich finde Evolution Line richtig cool. Gefällt mir richtig geil. Genauso, wenn ich jetzt auf Magic mal übergehen will. Ich finde einen Commander, wie zum Beispiel, rein zufällig liegt hier einer, Negan, The Cold-Blooded. Ich fand den so geil, ich musste den haben, The Walking Dead. Und den würde ich so gerne als Commander spielen. Aber ich weiß noch nicht genau, wie ich den einbauen will. Deswegen gammelt der hier in seinem Case noch rum, weil ich noch nicht wirklich eine Strategie mir überlegt habe und rausgefunden habe oder im Internet nachgeschaut habe, was ich damit machen will. Aber ich habe da jetzt, wenn ich den nochmal so anschaue, schon eine coole Idee, wie was ich da ein bisschen mitmachen kann. Aber ja, so gehe ich an Commander-Decks ran. Also ich finde eine Karte, die ich als Commander will, wählen will, und dann baue ich darum ein Deck. Das ist der normale Commander-Ding. So funktioniert Commander. Was auch ist zum Beispiel, ich gehe auf Locals und spiele gegen jemand und sitze dann dran. Oder ich spiele gegen dich. Und ich sitze dann so dran und du spielst deine Karten und machst deine Combo und ich hock dann dran und denke mir so, hä? Was macht der da? Warte, das geht? Hä? Wie? Was? Wieso habe ich jetzt verloren? So in der
die
Art.
Die Videos folgen auch noch.
Ja, die Videos folgen noch. Und genau so ging es zum Beispiel bei diesem Mutter D-Reaper Deck. Als ich das erste Mal darauf getroffen bin, saß ich wirklich dran, wie, ich kann die nicht angreifen. Ja, kannst du nicht angreifen? Ja, aber ich kann doch. Nein, kannst du auch nicht. Ja, kann ich die irgendwie mit einem Effekt irgendwas? Nein, kannst du nicht. Und dann saß ich so dran, okay, was mache ich jetzt? Und dann im Endeffekt greift die das Ding dann einfach 10-mal hintereinander gefühlt an und besiegt dich. Und du hockst halt dran so, was ist hier gerade passiert? Aber das sind halt solche Dinge, die mich halt dazu antreiben, okay, ich will auch so ein Deck bauen. Aber ich will nicht genau das Gleiche bauen, sondern ich will meinen eigenen Twist wieder reinfinden. Und so gehe ich immer an die Sache rein. Natürlich gucke ich immer, dass ich das mit den Karten mache, die mir zur Verfügung stehen. Oder ich hole mir halt Karten dazu. Was ich auch oft habe, ist, was ich in meinen Decks oft mache, ist zum Beispiel, ich habe Karten drin, die überhaupt keiner erwartet. So,
die Curveballs.
Ja, irgendwie sowas, weil ich habe zum Beispiel bei Yu-Gi-Oh! Was habe ich gespielt? Bei einer meiner ersten Locals habe ich dann ein dunkle Magier-Deck gespielt und ich hatte eine Spiegelkraft drin. Wirklich straight so oldschool eine Spiegelkraft. Und mein Gegner settet sein Board komplett, baut alles auf, weiß was ich, greift mich an und ich flipp die Spiegelkraft und er guckt mich an und sagt, oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und im Endeffekt habe ich somit das Spiel gewonnen, weil ich einfach irgendeine Karte drin habe, die eigentlich gar nicht so in der Meta so gesehen wird, aber trotzdem so als One-Off doch manchmal das Spiel komplett ändern kann. Und das habe ich ganz oft in meinen Decks. Also, dass ich irgendeine Karte drin habe, wo mich jeder anguckt, so, ja, die ist jetzt nicht gut, wieso hast du die drin? Dann sage ich, ja, für den Fall der Fälle hat die mir schon öfter den Arsch gerettet, so in der Art. Und genauso habe ich das gemacht und so mache ich das immer noch. Genauso, ich schaue ja überhaupt nicht, also mich interessiert, ich bin total zu 110% Casual-Spieler. Klar habe ich so ein bisschen den kompetitiven Gedanken im Hinterkopf, aber was in der Meta abgeht, interessiert mich null. Ich gucke nicht, was ist in der Meta relevant, sondern ich spiele wirklich das, was mich interessiert, was ich cool finde. Wie zum Beispiel, ich kann es euch auch zeigen, ich habe hier die Kamera ja gesettet, wie zum Beispiel dieses Deck, eins meiner Decks, wo ich gehört habe, dass es kommt, wo ich ein bisschen Gameplay dazu gesehen habe und gesagt habe, Alter, ich finde das so cool, ich will das spielen. Und überhaupt nicht wusste, dass es meta-relevant war, bis es dann rauskam, nämlich das Crossheart-Deck. Weil es komplett nicht so funktioniert, wie Digimon eigentlich funktioniert. Normalerweise, ich zeige euch, macht euch das mal vor. Normalerweise spielt man ein Ei und digitiert dann mit einem Level 3er da rein und digitiert dann auf Level 4. Das ist so der Standardweg. Ich sehe jetzt die falschen Farben, aber das ist der Standardweg, so. Jetzt haben wir aber Crossheart, was komplett davon abweicht, weil man Digicrossen kann. Das heißt, ja, ich habe mein Level 3er da liegen, aber ich habe zum Beispiel mein Level 4er auf der Hand. Ich habe noch, was brauche ich noch dafür? Ballistamon. Dann habe ich noch hier, ich muss jetzt alles setten, damit es irgendwie funktioniert. So, dann habe ich hier auf der Hand noch die Karten hier. Und ich will in dieses Digimon rein digitieren und damit kann ich mit Digicross, heißt die Mechanik, kann ich dann rein digitieren und sie einfach spielen. Das ist keine Digitation, das ist einfach ein Spielen. Und das Krasse ist, es ist halt eine Fusion sozusagen und ich liebe Fusion. Und das Coolste ist, wenn ihr euch das Digimon mal anguckt, es sieht halt aus wie ein Gundam Mech und so weiter. Und ich bin ja ein Sucker für sowas. Ich meine, hier im Hintergrund sieht man es auf der Seite. Da stehen schon einige Gundam-Figuren. Ich habe das Ding gesehen und gedacht, Alter, sowas gibt's in Digimon. Ich muss das Deck bauen. Und dieses Deck funktioniert komplett anders als die normalen Decks. Und das ist das, was mich daran fasziniert. Und was ich cool finde an dem Deck. Warum ich das dann bauen wollte. Aber ich habe ja schon auf dem Locals Energy erfahren, so, ja, das ist gleich in Meta Tier irgendwas 1 Deck geworden. Und ich so, hä?
Ja.
Okay. Weil
wir haben irgendjemand das ja immer sehr freundlich den Baukasten genannt, weil du einfach in dem Deck so viele Tools kriegst, die du irgendwie raushauen kannst. Und das war so, als das Deck rausgekommen ist, war es einfach schwierig, dagegen zu spielen immer. Ja. Außer jetzt zwei andere Decks, die ja nochmal ein bisschen auf dem gleichen Level waren halt.
Ja, ich meine, teilweise ist es immer noch heute so, wenn man es richtig spielt, dass es immer noch so krass ist, aber
immer noch stark, ja.
Es gibt halt wieder neue Karten und die da Sachen ausheben können, Tamer wegmachen können. Aber das ist ja, jetzt geht's ein bisschen zu tief in die Materie. Auf jeden Fall, ich habe das gesehen, mir war nicht bewusst, es ist meta-relevant oder halt so, sondern ich fand die Idee einfach ultra cool. Und dachte mir, boom, ich baue das Deck. Natürlich habe ich dann auch erstmal die Karten natürlich angeschaut und gesehen, aha, das kommt rein. Aber was ich auch oft bei Deckbau mache, ist nämlich, ich gehe ins Internet und schaue mir auf YouTube Deckbuilding-Videos an. Aber ich schaue mir nicht eins an. Ich schaue mir zwei an, drei, vier, fünf. Und schaue mir, guck mir da an, okay, wie macht er? Weil, klar, du kannst Netdecking betreiben, aber nur weil du jetzt das Beste der besten Decks baust, heißt es nicht, dass du automatisch gewinnst. Du musst es auch spielen können. Und dazu musst du wissen, was dein Deck macht. Dazu musst du auch wissen, was hat der sich, der das Deck gebaut hat, dabei gedacht. Und wieso hat er jetzt diese Karte dreimal drin, aber diese nur einmal? Oder die Karte viermal und die Karte nur zweimal? Und so gehe ich auch an die Sache ran und gucke mir dann verschiedene Versionen an und ziehe daraus mein Ding. Und mach dann einfach mein eigenes Ding. Aber ich betreibe Netdecking. Ganz einfach. Das ist normal heutzutage.
Bei vielen YouTube-Videos muss man ja auch sagen, also viele Decks, die kann man ja auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen immer kriegen, ne? Richtig. Jetzt X-Ross gibt's ja nicht, X-Ross ist ja nicht gleich X-Ross, ne? Ob da jetzt die eine Karte einmal mehr oder weniger drin ist, aber du kannst das Deck ja wirklich komplett anders auch spielen, zum Beispiel, ne? Du hast jetzt eine eher Standardversion, die viele Leute gespielt haben. Viele Leute haben es aber auch noch mit einem Mervamon drin gespielt und haben dann praktisch eine One-Shot-Kombo mit dem immer gemacht, ne? Dass er auch richtig reingehauen, das Deck, ne? Also gibt es verschiedene Geschmacksrichtungen. Deswegen guckt man sich dann, wie du schon sagst, viele Videos an und dann nimmt man sich die Geschmacksrichtung, die einem am besten passt.
Genau, und das ist halt das, was ich eigentlich am meisten mache, wenn ich eine Idee für ein Deck habe oder wenn ich eine Karte cool finde, aber nicht weiß, okay, wie zum Beispiel Negan. So, hier, ich will von Negan ein Deck bauen. Jetzt weiß ich aber nicht, mit was synergiert der eigentlich so am besten? Was könnte ich denn, was passiert? Wie kann ich ihn am besten rausholen und oder seine Fähigkeiten oder das, was ihn unique macht, einfach am besten hervorheben? Und dazu brauche ich halt Internet. Ganz einfach, weil ich kann nicht einfach losbauen. Klar, ich kann einfach losbauen, aber im Endeffekt hocke ich dann dran und bin gefrustet, weil nichts funktioniert, weil ich einfach keinen Plan habe. Deswegen schaue ich echt immer mal nach, okay, hey, bam, 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 wie geht das? Wie funktioniert das? Okay, warum baut er das so? Warum hat er die Karte drin? Und die meisten Leute erklären das dann auch. Und ja, also so betreibe ich zum Beispiel mein Netdecking, also ganz klar. Wie sieht es bei dir aus? Machst du es auch genauso?
Es kommt ein bisschen drauf an. Meistens gucke ich mir halt, wenn ich so ein Video halt mal empfohlen kriege oder sowas, ich gucke mal rein, sehe mal, ach, schau mal an, der hat nochmal die Karte mit drin oder der hat das gemacht. Aber im Großen und Ganzen gucke ich halt, was rauskommt und versuche dann halt einfach selber zu finden. Aber man sieht ja nicht alles immer, ne? Manchmal geht einem auch mal so eine Karte, manchmal sieht man auch, manchmal hat man den Fokus dann nur auf gewisse andere Karten gerichtet, ne? Dann fällt einem irgendwas gar nicht so auf. Und ja, also, ich weiß nicht, so viel Netdecking mache ich eigentlich nicht. Okay. Ab und zu mal. Aber in der Regel mache ich schon wirklich so Decklisten von null auf dann selber, was dann natürlich mehr Zeit kostet und öfter im Desaster endet. Aber man lernt aus den Fehlern.
Ja, das ist echt cool. Ja, also ich mach's auch, also teilweise, also bei CrossHard habe ich auch, ich glaube, am Anfang erst selber eins gebaut. Ich hatte auch noch dieses Bezemon drin und dieses Shoutmon X5B und so.
Ich erinnere mich daran. Du hattest eine sehr komische Version, als ich das, das erste Mal gesehen hatte.
Ja, weil ich überhaupt nicht wusste, wie das Ding erstens, ich wusste
Okay.
nicht, wie das richtig funktioniert. Weil ich saß auch echt dran, so, aha, bis ich dabei jemand gesehen habe, ah, bam, 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 bam. Und so, ach, so spielt man dieses Deck. Ich habe es ja nur versucht zu bauen. Und dann habe ich auch, erst dann habe ich natürlich dann im Internet mal nachgeschaut. Aber so Grundgerüste baue ich oft selber. Und das bringt mich zu dem nächsten Thema, wie man ein Deck bauen kann. Die einfachste Version, vor allem bei Yu-Gi-Oh! Kauft euch ein Starterdeck. Kauft euch zwei. Mal das gleiche Starterdeck, mischt es zusammen und tada, ihr habt ein funktionierendes Deck meistens. Bei Yu-Gi-Oh! Funktioniert das eigentlich immer recht gut, weil die Structure Decks, die heutzutage rauskommen, ziemlich stark sind. Müssen sie auch sein, sonst siehst du eh kein Play bei Yu-Gi-Oh!, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber so, ich meine, wir haben jetzt noch Donnerstag, am Freitag, den 13.10., kommen ja die neuen Starter Decks von Digimon raus. Und da nehmt ihr einfach das gleiche Starterdeck zweimal, mischt es zusammen und habt ein relativ funktionierendes Deck. Also
Ich
ich.
glaube, bei einem brauchtest du das sogar gar nicht. Ich glaube, das Wargreymon-Deck war das. Da brauchst du, glaube ich, sogar nur eins von.
Ah, okay. Also das ist jetzt meine Erfahrung, was ich so immer mit Starterdecks gemacht habe, ge gehabt habe. Aber das ist so die einfachste Version. Vor allem, wenn ihr neu in einem Trading Card Game seid. Kauft euch ein Starterdeck oder sowas. Hier habe ich das beste Beispiel. Hier habe ich das neueste Magic-Karten-Starterdeck. Eins der Starter-Sets. Also eins der zwei Starterdecks in dem Starter-Set. Und das ist ein Drachendeck. Und ich habe es gestern nochmal ausprobiert. Ich habe es bisher nur Seed gelassen. Und ich habe es gestern ausprobiert und gemerkt, verdammt, für ein Starterdeck ist das extrem stark. Und während ich schon gespielt habe, habe ich mir überlegt, ah, guck mal, die Karte kann rein, die kann ich austauschen, dann kann ich dieses Land rein. Oh, da kann man auch noch ein bisschen was ändern. Oh, hätte ich das Deck jetzt zweimal, dann könnte ich noch die eine doppelt spielen, die nur einmal drin ist und so. Und so fängt das schon bei mir an. Schon während ich so ein Deck ausprobiere, das wird auch bei Digimon passieren. Deswegen hole ich mir immer zwei bis dreimal das Deck, damit ich einfach. Ich bin eh ein kranker Mensch. Ich habe eins sealed in der Kiste im Keller. Ein Deck immer sealed von jedem Deck und so weiter. Egal. Lange Geschichte, Sammlerkram, voll bescheuert, aber ich muss immer eins sealed haben und dann habe ich zwei zum Öffnen, wo ich dann zusammenmischen kann und let's go. Und so fange ich eigentlich meistens in einem TCG an, dass ich einfach mir ein Starterdeck hole. Habe ich bei Digimon genauso gemacht. Da gab es ja das Herkules-Kabuterimon-Starterdeck. Und dann nach und nach Karten ausgetauscht habe, was Neues probiert habe, bis ich dann wirklich erstens das Spiel verstanden habe, wie es funktioniert, um dann meine Fühler auszuspreizen und natürlich zu schauen, hey, was spielt er? Was spielt er? Aha, das kann man so spielen. Ah, er spielt das gleiche Deck, aber komplett anders. Aha, Und so fange ich dann auch an. Also, so betreibe ich auch Netdecking. Was heißt Netdecking? Netdecking, bin ich behindert? Nein, so betreibe ich auch Deckbuilding. Machst du das auch so in der Art? Teilweise?
Ich hatte jetzt vor Digimon auch nur sehr wenig Berührung gehabt mit anderen Games wie Yu-Gi-Oh! Ich weiß nur noch, als ich noch in der Grundschule damals war, hatte ich dann immer Starterdecks geholt, weil günstiger Weg halt an die Karten zu kommen.
Ja.
Habe ich mir dieses Dino-Starterdeck damals geholt,
Oh
ne?
mein Gott, das war aber auch stark. Ich hasse
Das hat
Dinos.
reingehauen,
Ich
also auf
hasse
dem
Dinos.
Schulhof.
Ah, seitdem hasse ich Dinos. Ohne Witz, ich hasse Dinos in TCG. Die sind immer so
Das war mein.
nervig.
Ich habe mir das einmal geholt mit 10 Euro und wir hatten das einen, der eine Junge, der hatte, jede Woche hatte der sich ein Display geholt oder von seinen Eltern ein Display gekriegt, ne? 70 Euro jede Woche, einfach mal so
Jede
eben für ein
Woche?
Kind in der Grundschule.
What the
Hatte dann
F?
auch wirklich so einen Ordner hier mit allen Karten drin, auch original die ägyptischen Götter und all so ein
Ja,
Kram.
krass.
Als Kind war es natürlich so richtig krass, ne?
Ja.
Und dann spielst du gegen den und der hatte nur die erste Folge Yu-Gi-Oh! Gesehen, wo die einfach alles blind aufs Feld legen und irgendwelche
Ah.
Regeln.
Okay.
Und dann wollte der natürlich mit Wetten auch noch spielen damals, aber das ging nicht gut aus für den.
Ja, okay, das ist natürlich traurig.
Aber andere Geschichte. Also mit Starterdecks in Digimon leider nicht so, weil alle Starterdecks, die es halt irgendwie gab, waren halt nicht so Sachen, die mich interessiert haben.
Ah,
Ich gucke
okay.
gerade nochmal durch, ob irgendwie noch was anderes war, aber hast schon recht, kann man machen, wenn man irgendwie so auf die Sachen steht, was halt nicht so mein Fall war, ne?
Ja, okay.
Aber.
Bei Digimon ist ja auch wieder Flavor. Was ist dein Flavor?
Ja, genau.
Magst du das Digimon oder magst du das Digimon nicht?
Aber genau, hier dieses Bismon-Starter-Deck, das Jessmon-Starter-Deck und das, hier das Imperialdramon-Starter-Deck. Das sind richtig gute Starts, wenn man einsteigen will.
Mhm.
Die kann man, genau wie du es sagst, ne, die kann man schön ausbauen und in richtig starke Decks noch umwandeln. Also zumindest, ne, Decks, die mithalten können.
Ja.
Ansonsten, als ich jetzt mit Digimon angefangen habe, habe ich dann erstmal Internetrecherche gemacht und mir überall die günstigsten Displays geholt. Erstmal, ne, jeden Tag wie 2 Stunden geguckt, wo kriege ich aus irgend so einem Laden hinten in der hintersten Ecke von Deutschland noch mein Display für 40 Euro. Dann habe ich mir einfach 2 Stück geholt und erstmal nachgekauft, schön alles, ne, weil ich habe ja relativ spät erst angefangen. Und dann alles weggetauscht, was halt eine Altart war, ne, damit ich mir die Playsets von den normalen erstmal alle holen kann. Und dann hatte ich endlich mehr genug Karten, um vernünftige Decks zu machen.
Ja.
Sonst halt nur ein, zwei Budget-Decks halt irgendwie zusammengestrickt.
Ja, also ich habe den Fehler gemacht bei Magic. Also ich kenne es halt von Yu-Gi-Oh! Du holst ja Displays. Ich habe jetzt bei Magic gelernt, das machst du nicht. Du holst dir die Einzelkarten. Es ist viel günstiger. deswegen steht hier schon eine Kiste voll mit lauter Decks und nicht jedes Mal. Ich habe eigentlich jede Woche wieder eine Idee für ein neues Deck. Gerade sitze ich an einem Zombie-Deck dran und warte gerade wieder auf Karten, die endlich bald kommen sollen. Weil da sparst du so viel Geld. Du sparst so viel Geld, wenn du wirklich einzeln die Karten holst. Weil
Ja.
die Grundmechanik sind meistens Stables oder halt günstige Karten, Commons, Uncommons, die halt nur ein paar Cent kosten. Und es sind dann wirklich teilweise dann nur die Mega-Brecher. Und dann auch nur, wenn du wirklich richtig heftig spielen willst, dann kostet dann halt eine Karte 20 Euro. Aber du musst halt in Relation sehen, holst du den Display, wo du erhoffst, vielleicht diese Karte zu ziehen. Wenn du sie dann nicht ziehst und sonst auch nichts für dein Deck, hockst du halt dran.
Ja.
Und
Ja,
deswegen
ich
habe
hatte
ich
jetzt
auch,
auch
ja.
gerade angefangen, Shadowverse zu sammeln. Und da habe ich auch sofort gesagt, keine Displays. Ich habe dann sofort auch von 2 Leuten halt von allen Displays einfach von dem Deck, was ich haben wollte. Oder von dem, ich weiß gar nicht, wie heißt, von dem Archetype halt, ne? Von der Farbe praktisch. Habe ich dann gesagt, gib mir einfach alles, was ihr von der Farbe habt. Ich möchte jedes einmal ein Playset haben. Aber ansonsten will ich nichts haben. Dann spart man sich auch mal eben 3, 4 Displays zu kaufen, ne?
Ja, das ist halt echt. Ja, vor allem, wenn man ganz ehrlich ist, was da gerade zurzeit an Produkte immer rauskommen, bei allem. Ich glaube, in Digimon auch schon fast jeden Monat irgendwas Neues oder alle 2 Monate.
Das war so schlimm. War das jetzt Mai rum? Ich glaube, das war April, Mai, Juni. Da kam ein Monat 2 neue Boxen sogar raus. Das war echt. Also ich war im April, glaube ich, hatte ich gerade BT12 war es gekriegt, meine ich.
Und dann
Gerade
kam
mein Deck fertig
X4.
gekriegt. Ja. Bin ich einmal zu den Locals gegangen, dann in Urlaub geflogen für einen Monat, kam zurück, war die nächste Box draußen. Dann konnte ich die für 2 oder 3 Wochen spielen und dann kam die nächste Box wieder raus.
Ja, das ist echt krass. Also in Yu-Gi-Oh! War es auch schlimm, jeden Monat irgendeine neue Box. Und ich kann es mir einfach nicht mehr leisten. Es ist halt ein teures Hobby. Und deswegen, ja, ich spiele halt meistens mit dem, was ich zur Verfügung habe. Und ab und zu ertausche ich mir viel. Ist ja ein Trading Card Game. Ich ertausche mir halt viel. Ich habe ja mit dir auch was getauscht, um mein Deck zu bauen. Und dann funktioniert das meistens dann auch.
Ja.
Ich schaue halt immer, dass ich meine Decks so baue mit den Karten, die ich zur Verfügung habe. Außer es ist was komplett anderes, wo ich unbedingt spielen will, dann hole ich mir halt die Karten ran. Entweder ich tausche, ich kaufe und ab und zu auch Booster, wo ich dann hoffe, was zu ziehen, weil es ist ja immer noch Spaß dran, Booster zu öffnen. Es macht halt Spaß, sind wir ganz ehrlich. Dieser Gamble ist ja schon ein bisschen cool. Und ja, so betreibe ich das auch. Was ich auch betreibe, ist zum Beispiel, das habe ich hier jetzt, das war einer meiner allerersten, jetzt seit neuem Magic-Decks. Und zwar, ich habe ja mit Herr der Ringe angefangen. Und mein Grundthema war als erstes die Ork-Armee. Ich weiß nicht, wer den Anfang meiner Magic-Karriere mitgekriegt hat. Habe ich mit einem Ork-Armee angefangen. Ich habe aber überhaupt keine Ahnung von Magic gehabt. Keine Ahnung von den Karten gehabt und so weiter. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, Alter, mein Ork-Armee-Deck ist so crappy. Ich sehe überhaupt keinen Stich damit. Was mache ich jetzt? Okay, ich überlege mal, schaue mich rum, guck mir die Karten mal genauer an, lese sie mal durch. Habe dann gemerkt, ey, diese Ringmechanik bei Magic, richtig geil. Und die Ringgeister auch richtig geil. Und habe dann angefangen, hier mit diesen Ringgeister zu spielen. Hier die Nazgul natürlich, die kennt man natürlich. Mit diesen Nazgul habe ich dann angefangen zu spielen. Und habe dann irgendwann, das war dann auf Arena, gegen einen gespielt, der dann auch diesen Frodo hier gespielt hat. Und dann gemerkt, Alter, der hat mich jetzt besiegt. Ich hatte noch volles Leben. Wieso habe ich jetzt verloren? Ja, weil der Frodo sagt, du verlierst das Spiel, wenn der Ring dich viermal in Versuchung geführt hat und er dir Schaden macht direkt. Und dann dachte ich, Alter, das ist eine coole Idee. Lass mir ein Deck bauen. Und dann habe ich darum ein Deck gebaut. Und irgendwann ich habe das Deck 3 oder 4 Mal neu umgebaut. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, Schwarz-Weiß ist schon cool, macht Spaß. Aber dann habe ich Smeargol getroffen. Und was macht Smeargol? Smeargol mildt das gegnerische Deck jedes Mal, wenn der Ring dich in Versuchung führt. Bis der Gegner eine Landkarte zieht und die Landkarte, die er zieht, die muss er dir geben. Dann klaust du dem Gegner die Karten und ich dachte mir so, das ist ja noch viel besser. Also baue ich darum mein Deck. Dann hatte ich ein schwarz-grünes Deck mit den Nazguls und da habe ich gedacht, Alter, wieso schmeiß ich nicht alles drei zusammen? Und bam, jetzt ist mein derzeitiges Nazgul-Deck ein grün-schwarz-weißes Nazgul-Deck mit Hobbits und Ring-Temptation und ja, aber ohne Net-Decking, ohne irgendwas, ich habe selber rumprobiert und so kann es natürlich auch laufen, dass man einfach sich ein Deck baut, anfängt rumzuprobieren und merkt, okay, man kann es auch anders spielen oder man findet irgendwann mal vielleicht im nächsten Set oder noch im gleichen Set eine Karte, wo man denkt so, hey, die könnte ja auch drin passen in meinem Deck und dann fängt man an und probiert da ein bisschen rum und merkt, ey, das funktioniert ja richtig gut. Lass mal gucken, was noch so geht. Und so kann es halt auch laufen, dass man dann so seinen Weg findet. Ich weiß jetzt nicht, ob mein Deck jetzt wirklich stark ist oder so, aber es macht Spaß zu spielen und das ist die Hauptsache. Also mache ich auch so meine Decks, also wirklich von Grund auf selber. Da brauche ich dann kein Starterdeck. Kein Netdecking, sondern ich sehe eine Karte, ich sehe eine Mechanik und sage, Alter, die finde ich cool, die will ich jetzt ausprobieren. Und mach das dann einfach. So, ich weiß nicht, hast du das auch, die Erfahrung gemacht schon?
Ja, ab und zu. Du hast mich gerade nochmal auf eine dritte Art und Weise sogar gebracht, wie ich Decks mache. Wo du gerade so von deiner Deckbuilding-Geschichte erzählt hast. Und ich nenne es einfach mal Frankenstein-Decks, ne? Wenn du so zwei Decks siehst und denkst so, warte mal, irgendwie, ne, die sind ja schon die gleiche Farbe, die machen auch irgendwie in etwa das Gleiche oder nutzen die gleiche Ressource, dann packe ich die auch einfach mal beide zusammen und guck mal, ob das funktioniert. Oder ich habe ein Deck, das mildt den Gegner und ich habe ein Deck, das ist richtig defensiv und struckt das Game richtig lange aus. Warum packe ich die nicht beide einmal zusammen und gucke mal, was dann passiert? Das mache ich auch sehr gerne. Und ich meine, du hast ja gegen mein Gilmon-Deck gespielt, mein Gilmon-Mill-Deck einmal.
Oh, Alter. Keine Spoiler, wir reden jetzt nicht drüber.
Es ist auch ein Deck, genauso ein Deck, ne? So ein Frankenstein-Deck, wo du einfach gesehen hast, das Ding macht etwas, was ich richtig cool finde, das Ding macht etwas, was ich richtig cool finde. Jetzt packe ich die auch einfach mal zusammen und gucke mal, was darum wird.
Ja.
Und irgendwie manchmal kriegst du überraschend Folge daraus. Also, ich habe noch nie jemanden gesehen, der dieses Deck zum Beispiel gespielt hat. Aber trotzdem habe ich mit dem schon Locals mal gewonnen gehabt, wirklich. Krass. Und Ja, und gegen die Top-Meta-Decks auch halt, ne?
Na,
Also, das
nice.
war eine anstrengende Locals-Runde halt gewesen, ne?
Mhm.
Aber wenn du diese Erfolge dann kriegst mit solchen Decks manchmal, das bleibt in Erinnerung, das sind die
Ja.
besten
Ja,
Siege.
das ist echt cool. Was ich auch habe, weil ich vorhin davon hatte, dass ich immer, also bei Yu-Gi-Oh! Zum Beispiel, immer so One-Offs also wenn ich jetzt zu Yu-Gi-Oh! Gehe, ich habe in Yu-Gi-Oh! In jedem meiner Decks spiele ich, seit sie wieder legal sind und erlaubt sind, entbannt sind, eine Raigeki, ein Harpyien Flederwisch und eine Spiegelkraft. Nicht die normale, sondern die ertränkende Spiegelkraft, weil die ertränkende Spiegelkraft die gegnerischen Monster nicht zerstört, weil das könnte wieder Effekte auslösen, wenn Monster zerstört werden bei Yu-Gi-Oh!, sondern zurück ins Deck mischet. Und deswegen sind es so meine drei One-Offs, die ich eigentlich immer in jedem Deck habe, womit teilweise die Leute auch gar nicht rechnen. Ich hatte auch schon öfter den Moment, als Leute einfach ihr Board gesettet haben und ich dann auf der Starthand Harpyien Flederwisch und Raigeki hatte und ich dann erstmal Harpyien Flederwisch gemacht habe und dem erstmal die ganzen Zauber- und Fallenkarten zerstört habe. Rein zufällig hatte ich Glück und er konnte nichts aktivieren darauf. Und dann gleich den Raigeki hinterher und dann halt nur noch ein Monster da hatte, anstatt fünf, so gefühlt. Sowas kommt halt dann echt cool, weil die gucken dich dann auch an, so, ist dein Ernst jetzt? Und ich so, ja. So, für solche Momente lebe ich. Ich liebe es, einfach die Leute ein bisschen entweder zu trollen oder halt wirklich total zu verwirren, wenn ich irgendwas spiele, wo alle denken, so, what the? Hä? So, das macht mir halt echt viel Spaß. Und was mir auch hilft, also bei Yu-Gi-Oh! Ganz viel, bei Magic auch, ich habe eine sogenannte Deckbaubox. Ich weiß nicht, ob jeder sowas hat. Ich weiß nicht, ob du sowas hast, Sven. Aber
Ich habe
hier.
sowas ähnlich, also ich habe einen Stapel einfach nur.
Ah, okay. Ich habe nämlich so eine Deckbaubox. Das hier ist jetzt die Digimon-Deckbaubox. Und zwar habe ich hier erstens. Meistens dann in so Tütchen, okay, hier habe ich jetzt ein paar Sleeves einfach nur. In so Tütchen dann so ein halbes Deck oder so Staples, die in ein Deck gehören oder Karten, die zu einem Deck-Thema gehören, wo ich dann sammle, weil ich das Deck interessiert bin an das Deck und dann bauen will, aber mir fehlen zum Beispiel noch Karten. Wie zum Beispiel hier habe ich jetzt eine Tüte für euch und da geht es um Teriamon. Das ist mein Teriamon-Kram, wo ich gedacht habe, okay, das könnte alles in Teriamon funktionieren. Also packe ich erstmal alles rein. Und irgendwann, wenn mich die Muse küsst, dann arbeite ich mal mit dem Zeug und baue dann rum. Aber ich habe ja auch schon fertige Decks. Die habe ich ja auch. Und wie ihr es vorhin schon mitgekriegt habt von meinem Ringgeister-Deck, arbeite ich auch an meinen Digimon-Decks oder halt anderen Decks. Und habe dann halt immer welche Karten, die zu den Decks gehören. Oder zu verschiedenen Decks gehören. Was Staples sind, was ich halt immer in dem Deck spielen könnte. Hier habe ich zum Beispiel wieder ein Teriamon, was eigentlich in die Tüte gehört. Aber zum Beispiel habe ich auch ein Gallantmon-Deck und dazu braucht man auch Growmon X-Antibody zum Beispiel. Ab und zu vielleicht oder halt verschiedene Growmons, War Growmons, andere, was sind das, Option-Karten oder auch Tamer dann, die ich abändern will oder halt sowas wie Death-Exmon, was halt in jedem Deck theoretisch funktioniert. Also Karten, die einfach in jedem Deck funktionieren, sowas habe ich dann einfach in dieser Box, wo ich halt einfach reinballer. Oder halt Tamer, die in jedem Deck funktionieren teilweise. Einfach Staples, die einfach immer wieder funktionieren. Oder halt die in Decks rein können, an denen ich schon gearbeitet habe. Zum Beispiel Crimson Blaze kann auch in jedem roten Deck gespielt werden. Deswegen habe ich das in meiner Deckbaubox. Nekari ist auch super, kann in jedem gelben Deck gespielt werden, weil sie A, Memory Tamer ist. Ich erkläre euch jetzt nicht, was es ist, aber es ist ein Memory Tamer, was ganz wichtig ist in Digimon. Der Security Stack Kram ist halt, kannst du halt immer verwenden. Die kann in jedem gelben Deck gespielt werden, theoretisch. Und so habe ich hier halt meine Stables drin. Meistens jetzt Memory Tamer, weil von jeder Farbe, weil halt, ja, in jedem Deck dann halt ein Tamer ist, der Memory macht. Und ob er reingehört zum Thema oder nicht, ist mir dann egal. Aber ich habe eine Memory Tamer, weil das einfach eine Stable ist, die man im Digimon eigentlich immer gut brauchen kann. Ein Memory Tamer, der dein Memory immer auf 3 setzt. Fertig. Und so habe ich halt meine Boxen. Bei Magic habe ich noch keine. Bei Yu-Gi-Oh! Habe ich sogar 3 Boxen. Bei Yu-Gi-Oh! Rush Duel habe ich auch schon eine ganze Box voll. Also, ja. Also, so eine Deckbaubox würde ich euch empfehlen. indem ihr einfach Staples reinpackt. Zum Beispiel könnte ich für Magic empfehlen, so eine Staple-Box für, wenn ihr jetzt Casual Commander-Spieler seid, da eure Sachen reinmachen, die ihr in jedem Commander-Deck spielt, wie zum Beispiel ein Soul Ring, ein Arcane Signet und Länder. Zweifarbige Länder und sowas. Sowas würde ich dann in so eine Deckbaubox bauen, wo ich einfach immer drauf zugreifen kann und was in jedem Deck theoretisch funktioniert. Ich weiß nicht, du hast gesagt, du hast einen Stapel, Sven, davon?
Ja, also ich habe mir keine schöne, hübsche, goldene Box dafür geholt gehabt. Ich habe halt in der Regel, wenn ich meine Decks teste, mache ich das mal irgendwie online auf irgendwelchen auf dem Digimon-Discord oder sowas mal. Mhm. Und dann habe ich vor mir natürlich mein Deck, auf dem ich spiele, mit meiner Playmat. Und rechts neben mir liegt dann ein Stapel mit so 50 Karten drin, wo dann alles, wo ich mal, alles, was mir irgendwann durch den Kopf gegangen ist für das Deck, einfach mal mit reingepackt habe. Mhm. Was auch solche One-Offs halt wären, ne? Also ich weiß, bei meinem alten Mill-Deck hatte ich zum Beispiel mal dieses rot-lilane Imperialdramon, muss jetzt auch keinem was sagen, rot-lilane Imperialdramon mit reingenommen. Mhm. Weil du hast ja rot-lilane Gilmons und Galantons und dann dachte ich so, die können doch auch DNA machen und das passt irgendwie.
Theoretisch,
und habe ich auch eins immer mitgenommen. Aber dann irgendwann war es dann nicht gut, dann kam es mir in den Seitenstapel. Dann habe ich ein Spiel gespielt, dann dachte ich, Moment mal, jetzt wäre es nützlich gewesen. Ja. Dann habe ich es wieder reingepackt. Immer wieder hin und her.
Ja, das ist halt echt. Und das ist halt dieses Try and Error. Du, nur weil du jetzt ein Deck gebaut hast, kann es nicht super funktionieren und funktioniert auch nicht in jedem Fall. Sondern man arbeitet eigentlich immer dran. Aber so, ich glaube, das ist einfach so, wie ich halt, also wie wir halt unsere Decks bauen jetzt. Im Großen und Ganzen. Ich weiß nicht, hast du sonst noch irgendwas?
Nee, ich war jetzt nur gerade im Überlegen, weil jetzt, wo ich es nochmal gesagt habe, denke ich gerade wie über so eine Frankenstein-Idee nach.
schon wieder Ideen für ein neues Deck. Schon wieder Ideen für ein neues Deck. Ja, es ist einfach, das ist halt.
Muss ich jetzt noch schreiben.
Das finde ich halt so cool an TCG oder halt an so Trading Card Games, wirklich, dass man einfach eigentlich theoretisch fast alles irgendwie spielbar machen kann. Klar, nicht jede Karte ist gleich stark, aber es gibt halt so viele Varianten, wie man ein Deck spielen kann. Und jeder irgendwie, selbst der hinterste Typ am Ende von der Welt, findet irgendwie noch eine Möglichkeit, das Deck noch schlimmer zu machen. Oder noch witziger. Oder noch eine Mechanik reinzuballern, die komplett out of the box ist. Aber ja, eigentlich machen wir grundsätzlich das. Ich versuche es jetzt nochmal zusammenzufassen und korrigiere mich, wenn ich was falsch sage. Wir finden zum Beispiel ein Thema, eine Mechanik, eine Karte, die wir cool finden und wollen daraus ein Deck bauen, meistens. Oder wir sehen irgendwo, man spielt gegen jemand und sieht, Alter, das ist ein cooles Deck, das will ich auch mal ausprobieren. Und wir gehen einfach relativ ähnlich an die Sache ran, also entweder wir schauen auch im Internet nach, wie wird das Deck gespielt, was wird in dem Deck gespielt, was kann man in dem Deck spielen, was funktioniert, welche Arten gibt's, oder wir überlegen einfach selber, brewen da uns zusammen und bauen unser eigenes Ding und probieren es aus und vielleicht im Nachhinein schauen wir nochmal nach im Internet, was geht, was habe ich da gemacht oder so und probieren. Und das Wichtigste,
warum hat es nicht funktioniert?
Genau, warum hat es nicht funktioniert? Und das Wichtigste ist immer noch testen, 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 testen. Nur weil es einmal funktioniert, heißt nicht, dass beim nächsten Mal wieder funktioniert. Und es zahlt sich halt erst nach 5, 6, 7, 8 Spielen irgendwann kristallisiert sich's heraus, ob es wirklich funktioniert oder nicht. Vor allem muss man auch gegen verschiedene Decktypen spielen, um zu gucken, was sind die Stärken, was sind die Schwächen. Und ja, ich glaube, das war's eigentlich. Hilfreich immer eine Deckbaubox zu haben mit Staples, also das heißt mit Karten, die man überall spielen kann eigentlich. Und das Wichtigste eigentlich immer kreativ sein. Kreativ werden und out of the box manchmal denken und sich nicht unterkriegen lassen, auch wenn man verliert, sondern dann überlegen, okay, woran lag's? Fehlersuche machen, vielleicht auch mal den Gegner fragen, hey, was denkst du, was könnte ich verbessern? Das ist immer wichtig. Andere fragen, hey, du hast doch bestimmt auch ein XY-Deck. Wie spielst du das? Was machst du da rein? Nur weil er das jetzt so spielt, heißt es nicht, dass ich das so auch spiele. Aber du kannst ja wieder, das ist fast, als würdest du im Internet nachschauen. Du fragst einfach. Und vor allem, wenn du jemand anderes fragst, wie er ein Deck spielt, was du eventuell überlegst zu spielen, dann erklärt er dir auch, warum er das macht. Und das ist halt alles, geht alles Hand in Hand eigentlich. Und das ist cool. Und so mache ich das. Und so macht das Sven. Und so machen wir das. Und hast du noch irgendwas? Fällt dir da noch was ein?
Nö, ich glaube, das ist ganz gut so zusammengefasst.
Ja, genau. Aber jetzt sind nicht wir dran, sondern ihr seid dran. Ihr Zuschauer, Zuhörer da draußen. Lasst es mich und Sven wissen, wie baut ihr eure Decks? Was ist für euch der ausschlaggebende Grund, ein Deck zu bauen? Seid ihr Kompetitivspieler und spielt einfach das Stärkste, was es gibt? Oder was in der Meta gerade sehr hoch ansteht? Oder seid ihr ein bisschen wie Sven und ich, die einfach das bauen, worauf sie Bock haben und entweder funktioniert es oder nicht? Oder macht ihr euch vorher schlau? Oder? Lasst es uns einfach wissen in den Kommentaren-Funktionen. Ihr könnt überall auf YouTube kommentieren, ihr könnt auf Spotify kommentieren. Ich habe eigentlich immer, ich nenne es immer, hier kannst du deiner Meinung freien Lauf lassen, Rubrik. Da könnt ihr einfach einfach reinschreiben, was ihr denkt zu der Folge. Und ja, jetzt interessiert es mich, wie macht ihr Deckbau? Wie sieht es bei euch aus? Und was habt ihr vielleicht für Tipps, die ihr uns geben könnt und der Welt? Und ja, natürlich wäre es nett, wenn ihr uns auch wissen lasst, wie ihr die Folge gefunden habt. So langsam bräuchte ich ein bisschen mehr Feedback. Ich kriege nämlich wenig Feedback, bis gar keins. Deswegen lasst es uns wissen. Also Sven natürlich auch, der war jetzt Gast. Vielleicht ist er ein in zukünftiger, öfter gesehener Gast. Vor allem, wenn es um Digimon geht. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat dir gefallen, Sven.
Ich rede gerne immer mal wieder zwischendurch über solche Sachen.
Sehr schön. Danke, dass du auch dich dazu bereit erklärt hast, diese Folge mit mir aufzunehmen. Es war jetzt der dritte Anlauf und endlich hat es funktioniert. Ey, ich sagte dir, die davor, die waren nicht so geil. Ich saß halt dran und bin die ganze Zeit von einem zum anderen und wieder zurück und wieder dahin und wieder dahin und hab eigentlich irgendwie, ja, es war nicht gut. Und das zweimal. Aber jetzt bin ich sehr zufrieden und ich hoffe, ihr auch. Und jetzt höre ich auf zu reden. Sven, vielen Dank nochmal, dass du da warst. Und in diesem Kein Sinne, Problem. Es freut mich, wenn ich euch im nächsten Video oder nächsten Podcast höre, sehe. Nein, wenn ihr mich hört oder seht im nächsten Video oder Podcast oder Livestream auf Twitch, immer Montag und Freitag. Und ja, das war's eigentlich. Lasst es mich wissen. Immer in die Kommentare, wäre gut. Feedback ist immer wichtig, vor allem wenn es konstruktiv ist und nicht einfach, der hat mir nicht gefallen oder so, oder die Folge hat mir nicht gefallen, sondern einfach sagen, warum. Das wäre gut, weil dann kann man dran arbeiten. Und auch Themenvorschläge wäre auch cool. Ich nehme gern Themen entgegen, über die ich sprechen könnte. Und ja, das war's. Ich lasse euch jetzt gehen. Ich gehe jetzt schlafen. Und ist nämlich schon sehr spät. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, eine schöne gute Nacht, einen schönen Abend, viel Spaß beim Sport oder was auch immer ihr gerade tut, wenn ihr den Podcast hört oder schaut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinschauen, vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.